Ja, und jetzt freuen wir uns auf Jascha. Ich bitte dich nach oben. Schön, wir freuen uns.
Hallo, vielen Dank. Vielen Dank dir. Moin, ihr Lieben. Geht's euch gut? Ja, moin. Sehr gut. Mein Name ist Jascha und ich freue mich sehr, heute hier sein zu können mit euch gemeinsam in diesem Gottesdienst, euch etwas weitergeben zu können, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich hoffe, du bist bereit für Gottes Wort. Amen. Sehr schön. Hey, ich will ganz kurz mich vorstellen nochmal. Ich bin Jascha, ich bin diesen Monat 33 geworden, bin verheiratet, habe 3 Kinder und meine Frau und ich, wir leiten die Riverside Church in Wehna, das ist in Ostfriesland, ungefähr 1,5 Stunden von hier entfernt, ganz nah an der holländischen Grenze. Ich habe auch ein Bild mitgebracht von meiner Familie, ich weiß nicht, könnt ihr das einblenden? Dann stelle ich euch vor, sie wären normalerweise heute auch gekommen, sind aber ganz, ganz blöderweise krank, beziehungsweise meine Frau ist vor allem krank. Und wenn du weißt, was es bedeutet, Kinder im jungen Alter zu haben, dann weißt du, dass du dir deine Kräfte einfach sehr, sehr gut aufsparen musst. Und so hat meine Frau schweren Herzens entschieden, heute nicht zu kommen, beziehungsweise mit den Kindern nicht zu kommen, weil das dann doch immer ein bisschen was ist. Und gleich ist das Bild bestimmt da. Seit 2018 dürfen wir als Pastoren der Gemeinde dort dienen. Das ist die Gemeinde, in der ich mich bekehrt habe, in der ich Jesus das erste Mal erlebt habe, wer er ist, was er getan hat für mein Leben. Und ab diesem Moment, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es so, ab dem Moment habe ich eine Entscheidung für mich getroffen. Gott, ich will dir mit meinem ganzen Leben dienen. Genau, und da siehst du uns als ganze Familie, wie du feststellen kannst, sind unsere Kinder noch sehr jung. Unser Sohn Levi, der ist in der Mitte da, der das halbe Ding da drauf. Er ist 4 Jahre alt, ein aufgeweckter, aber unglaublich sensibler und einfühlsamer Typ. Es ist ganz, ganz krass, wie er drauf ist in dem Alter schon, was er alles kann. Dann siehst du auf dem Arm meiner Frau Frieda, das ist meine kleine Prinzessin. Ich weiß nicht, alle Väter, die Kinder haben, wissen, was ich meine. Sie liebt es, in meinem Arm einzuschlafen und zu kuscheln. Und ich sag dir, ich liebe es auch. Okay? Und auf meinem Arm, da haben wir unseren dritten, das ist Micha. Und Micha ist mittlerweile am Laufen, beziehungsweise fängt an, sich hochzuziehen und zu stehen und bald auch zu laufen. Und das Liebste, was er tut aktuell, ist, Erde zu fressen aus Blumentöpfen. Weil das schmeckt ganz besonders. Wir wissen auch nicht genau warum, aber es scheint wohl ihm zu schmecken und so lassen wir ihn auch. Ist in Ordnung. Und als letztes natürlich meine wunderbare Frau Joyce, die mich zu Jesus geführt hat, als ich sie kennengelernt habe. Und ich bin ihr unendlich dankbar, dass wir dieses Leben zusammen haben dürfen, das Gott sie mir geschenkt hat. Und ich nun als Familienvater, als Pastor unterwegs sein darf und auch heute mit euch hier sein kann. Und ich bin total froh und bringe euch auch ganz, ganz liebe Grüße von Joyce mit. Genau, die ist zu Hause, die schaut wahrscheinlich online zu. Ich habe mir gedacht, ich komme heute her und ich freue mich richtig drauf. Das ist das zweite Mal, dass ich hier bin. Einmal war ich da war wahrscheinlich sehr wenige von euch waren hier, außer definitiv Axel war auf jeden Fall da, den habe ich gesehen. Es war bei einer Regionalkonferenz, ich glaube, das war 2019, kann das sein? 2019. Und dort war ich das erste Mal hier, aber von Axel habe ich schon mal ein bisschen früher gehört. Mein Schwiegervater war nämlich früher Distriktleiter, der ist auch Pastor. Und Axel, dein Ruf eilt dir voraus. Dein Humor, dein trockener Humor. Alle lachen, die wissen, was ich meine. So kam mein Schwiegervater irgendwann von irgendeinem Treffen wieder und sagte, ich habe jemanden kennengelernt. Der kommt aus Lilienthal bei Bremen und so. Und das passt echt gut. Wir haben einen gemeinsamen Nenner. Unser Humor ist ziemlich ähnlich. So mein Schwiegervater macht auch immer so Dad-Jokes und so weiter. Einfach so trockenen Humor. Und fand ich direkt sympathisch. Und ich dachte mir so, ja, den muss ich mal kennenlernen. Bis dann irgendwann noch Regionalkonferenzen kam und ich dann auch Axel kennengelernt habe, in denen er auch oft moderiert hat. Und ich bin super dankbar für euch als Lilienthaler Gemeinde Oasiskirche hier. Ihr macht einen grandiosen Job, ihr führt Menschen zu Jesus, ihr seid das lebendige Wort Gottes, das bringt ihr nach draußen. Und dafür bin ich dankbar und dass ich heute mit euch gemeinsam in das Wort Gottes schauen kann. Und ich habe eine Botschaft mitgebracht und auch ein bisschen was zum Gucken. Okay, ich dachte mir, ich zumindest ist es bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, immer wenn ich was sehe und auch irgendwie was dabei passiert, bleibt es ja besser im Gedächtnis, richtig? Ja, ne? Alle Jugendlichen, die noch in der Schule sind, die Chemieunterricht haben, die engagierte Lehrer haben, wissen, was ich meine. Experimente bleiben in der Regel gut hängen. Und ich habe mir gedacht, ich bringe was mit. Ich mache kein Experiment, sondern ich veranschauliche euch etwas anhand von einigen Utensilien. Und bevor ich das tue, würde ich aber erstmal mit euch gerne beten, so dass wir gemeinsam auch uns auf Gott ausrichten können, sein Heiliger Geist den Raum öffnet für unser Herz, dass es aufgeht, dass sein Wort hineinfällt, aufblühen darf und wir das nicht nur hier hören, sondern auch mitnehmen. Ich glaube, es ist ganz, ganz entscheidend wichtig für uns, dass wir eine Bereitschaft haben, Gottes Wort zu hören und von Montag bis Sonntag Jesus nachzufolgen. Und nicht nur dann, wenn wir zur Kirche kommen und etwas hören können, uns berieseln lassen, sondern dass wir das, was wir hören, in unserem Leben eine Wirkung geben und auch in der Woche spüren dürfen, wie Gottes Wort auch Einfluss hat in unserem ganzen Leben. Amen? So lasst uns beten gemeinsam. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gut bist. Herr, du bist treu. Du hast deinen Sohn für uns gegeben und dafür, deswegen dürfen wir leben, Jesus. Deswegen haben wir die Freiheit. Deswegen haben wir all das, Jesus, was wir in unserer Hand halten können. Und dafür sind wir dir dankbar. Aber wir beten heute auch, Herr, dass du unser Herz öffnest für das, was du heute sprechen willst, für das, was du heute wirken willst, für das, was in deinem Namen heute geschehen soll. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier im Raum ist oder der auch online mit dabei ist und bitte dich darum, Gott, dass du deinen Segen über uns ausgießt. In deinem Namen. Amen. Amen. Hey, ein Thema ist mir voll wichtig, wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen. Und das ist es, genug Wasser zu trinken. Richtig? Nein, das war nur Spaß. Das ist es, als Nachfolger unterwegs zu sein und Gott mit unserem ganzen Leben nachzufolgen. Alles zu tun, was er uns aufgetragen hat. Nicht als eine Checkliste, die wir einfach abarbeiten, sondern als ein Lebensweg, den wir nun gehen mit Jesus Christus. Und wenn ich jetzt hier fragen würde, hey, wer würde einen Schluck Wasser trinken wollen, würden wahrscheinlich die meisten sagen, ja, ein sauberes Glas Wasser, in der Regel sah zumindest so aus, das Wasser sieht sauber aus, ich habe Durst, ich will gerne einen Schluck trinken. Und wenn du jetzt kein Wasser bei dir hast, dann musst du halt bis nach der Predigt warten, bis du trinken kannst, das ist dein Pech. Aber in der Regel ist es so, dass du dieses Glas Wasser bist. Du bist Gottes Schöpfung, geliebt, gewollt, gut gemacht, von ihm auserwählt, hier zu sein, da zu sein, heute auf diesem Stuhl zu sitzen. Und es können Dinge passieren in deinem Leben, die eine Wirkung haben und dich negativ beeinflussen. Da geben mir, glaube ich, alle recht, wenn ich das sage, oder? Es passieren Dinge in unserem Leben, die eine negative Auswirkung auf unser Leben haben können. Und wenn du dir vorstellst, dass du dieses Glas bist und dieses Wasser bist, was da gefüllt ist drin, dann können Dinge hineinkommen in dein Leben, die dich vergiften. Und ich habe ein bisschen Gift mitgebracht, ein bisschen den Giftschrank zu Hause geplündert und mit versehen. Und jetzt muss ich das aufkriegen. Jetzt kann etwas in deinem Leben passieren, was zum Beispiel mit Bitterkeit zu tun hat. Eine Person tut dir etwas Schlechtes an. Wem ist schon mal was Schlimmes passiert? Oh, einigen Leuten noch nicht. Also ihr seid auf jeden Fall gesegnet hier. Also schon echt Wahnsinn, dass euch noch nie was Schlimmes passiert ist. Ich würde sagen, jedem von uns ist in unserem Leben schon mal was Schlimmes passiert. Definiere schlimm. Für den einen ist schlimm, dass er kein Geld mehr auf dem Konto hat. Für den anderen ist schlimm, dass sein Partner verstirbt. Für den anderen ist schlimm, dass er, keine Ahnung, von seinem Job gekündigt wurde. Für den anderen ist schlimm, dass er eine 2 hat statt eine 1 oder sowas. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Dinge. Aber ich glaube, mit schlimm meine ich das, was uns passieren kann, wenn wir in irgendeiner Art und Weise einen Unfrieden in unser Leben empfangen oder wir vielleicht Streit mit jemandem haben oder ein anderer Mensch uns etwas antut. Und da geht die Palette von klein bis ganz groß. Also da gibt's echt die schlimmsten Dinge, die ich nicht mal aussprechen würde in diesem Gottesdienst, die Menschen passieren können, bis hin zu kleinen Verletzungen, die in der Familie passieren können. Und vor allem in diesem Bereich möchte ich hineinkommen. Wenn das in deinem Leben passiert, dann wird definitiv dein Leben ein Stück weit vergiftet werden. Und wenn dein Leben vergiftet wird, dann kommt etwas in dein Leben hinein, was sich auswirkt auf deinen seelischen Zustand. Du wirst, und das nennen wir Bitterkeit. Genau, so hört sich das dann an. Da kommt was in dein Leben rein, was du ehrlich gesagt nicht haben willst. Und es fängt an, dein Leben, was vorher so schön war, unbefleckt war, was gut gemacht war von Gott, bekommt eine Trübheit, bekommt eine Farbe, die ist jetzt nicht mehr so schön. Und wenn ich jetzt hier mal in die linke Hälfte frage, vordere Reihe, Spuckzone, willst du einen Schluck trinken? Würdet ihr wahrscheinlich den Kopf schütteln und sagen, nee, lieber nicht. So, aber ein Fakt ist, dein Leben ist nun vergiftet aufgrund von Bitterkeit, die in dein Leben hineingekommen ist, weil dir vielleicht eine Person etwas angetan hat oder du etwas getan hast, was dein Leben jetzt beeinflusst, deine Handlung beeinflusst, dein Weg beeinflusst, deine Beziehung zu Gott beeinflusst, deine Beziehung zu Partnerschaften, Ehefrau, Ehemann, Kindern beeinflusst. Und so bist du nun unterwegs, vergiftet und nicht mehr trinkbar. Vergiftet und nicht mehr richtig klar sehend. Und es ist wichtig zu verstehen, dass diese Bitterkeit etwas mit uns auch macht. Und ich habe mir ein bisschen investigative Arbeit gegönnt und habe mal eine Studie rausgesucht, die sehr deutlich aufzeigt, was es bedeutet, wenn wir bitter werden in unserem Leben und was für Auswirkungen das auf uns haben kann. Vielleicht kennt ja der eine oder andere den Psychologen Everett Worthington, als ein bekannter Psychologe, der sich vor allem mit dem Thema Bitterkeit und Unvergebung im Leben befasst hat und analysiert hat, was das mit Menschen macht. Er hat 300 Menschen befragt bzw. zusammengerufen und hat sie in verschiedenen oder auf verschiedene Art und Weise befragt zu ihrer persönlichen Situation. Und es kam raus, dass circa 50% der Probanden Bitterkeit in ihrem Leben haben. Das heißt, auf irgendeine Art und Weise verletzt wurden und aufgrund dieser Verletzung Bitterkeit in ihrem Leben haben, Menschen nicht vergeben haben, also Vergebung nicht ausgesprochen wurde. Und durch diese Unvergebenheit im Leben kommt eine signifikante oder hat es eine signifikante Auswirkung auf die Gesundheit. Im Vergleich zu den circa 150 anderen Leuten, die befragt wurden, die in dem Maße nicht diese Probleme hatten, beziehungsweise diese Bitterkeit im Herzen haben. Und jetzt kommt's. Die 150, die damit Probleme haben, die beziehungsweise Unvergebenheit und Bitterkeit in ihrem Leben haben, waren sehr massiv von Depressionen und Angststörungen befallen als die Probanden oder die Befragten, die nicht dieses Problem hatten. Von den 150, die bestätigt hatten, dass sie Unvergebenheit im Leben haben, haben 40% von denen gesagt, dass sie massive Depressionen oder an massiven Depressionen leiden. Und von diesen 150 wiederum 25% sagten, dass sie zusätzlich auch Angststörungen entwickelt haben in ihrem Leben. Das haben sie jetzt nicht rückschlüssen darauf bezogen, ich habe Unvergebenheit, deswegen bin ich depressiv und deswegen habe ich Angststörungen, sondern das hatten sie zusätzlich. Und das ist ein Vergleich, der gemacht wurde. Und jetzt würde man sagen, 300, das spiegelt ja nicht die gesamte Gesellschaft wider. Ey, ich bin seit ungefähr, also seit 12 Jahren, wenn ich so will, mit Jesus unterwegs, okay? Seit 7 Jahren also in Leitungsposition, im Ältestendienst und auch als Gemeindepastor unterwegs. Ich kann dir sagen, das stimmt zu 100%. Und das wird hier wahrscheinlich die Gemeindeleitung und Axel auch bestätigen können. Dass das ein definitives Bild von dem ist, wie die Menschen unterwegs sind, die in Unvergebenheit leben. 60% von den Leuten gaben an, Schwierigkeiten zu haben, Beziehungen, echte Beziehungen aufzubauen zu anderen Menschen. Eine Langzeitnachverfolgung der Teilnehmer hat ergeben, dass die Personen, und denen wurde auch geraten, hey, vergib, ne? Also lass los, mach dich von den alten Dingen einfach los und hör auf damit und so weiter. Das war auch das Ziel dieser Studie, zu erforschen, wie entwickelt sich's auf lange Sicht weiter, dass 60% der Probanden, die die diese Vergebung ausgesprochen haben, innerhalb von 6 Monaten signifikante Verbesserung ihres Gesundheitszustandes erlebt haben. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Leben lang läufst du unterwegs mit Bitterkeit, du lässt irgendwann los und nach 6 Monaten sind schon signifikante Verbesserungen deines gesundheitlichen Zustandes spürbar und merkbar. Das macht uns doch eine Sache deutlich, oder? Dass dieser Zustand nicht gesund ist für unser Leben, richtig? Also so unterwegs zu sein, bedeutet eventuell verschiedene Auswirkungen gesundheitlich zu erleben. Depression, Angststörungen, eine nicht beziehungsfähig, also eine Beziehungsunfähigkeit im Leben zu haben. Man kann sich nicht binden, man kann nicht vertrauen, weil die Ängste der Vergangenheit immer noch da sind, dass ich mich nicht mit Menschen in irgendeiner Art und Weise verbinden kann, weil die verletzen mich ja doch sowieso am Ende des Tages. Oder du bist so unfähig, ein Leben mit anderen Leuten, weil du jetzt anfängst, andere Leute zu verletzen, weil du bist jetzt vergiftet. Und mit jedem, den du dich irgendwie verbindest, ob es nun auf emotionaler Ebene ist, freundschaftlicher Ebene, einfach unterwegs zu sein als Arbeitskollegen, du giftest auch um dich herum. Man sagt, der blutet halt überall hin. Und wir müssen aufhören zu bluten. Gott möchte nicht, dass wir bluten. Gott möchte, dass wir gerettet sind, dass wir geheilt sind in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Er möchte, dass wir ein gutes Leben leben. Das bedeutet nicht ein problemfreies Leben. Gott hat auch niemals gesagt, dass wir glücklich sein werden. Aber er hat uns gesagt, dass wir Frieden haben werden in unserem Unglück, weil wir wissen, er ist Herr und er thront über allem. Und deswegen sollte uns einfach bewusst sein, dass es wichtig ist, unterwegs zu sein in einer Haltung der Vergebung. Amen. Und ich mache lieber mal meinen Timer an, weil ihr wisst ja, wenn ihr einem Prediger ein Mikrofon gebt und er keinen Timer hat, dann kann es lange werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns daran machen, diesen Zustand nicht aufrechtzuerhalten. Mit dieser Frage beschäftigt sich auch die Bibel, beziehungsweise mit diesem Thema. Was bedeutet es, Vergebung im Leben zu haben? Und wenn du meiner Predigt heute einen Titel geben willst, dann heißt sie, wie entgifte ich mein Leben? Und das sollten wir von Zeit zu Zeit sowieso tun. Ich weiß nicht, wer sowas oder sich mit sowas auskennt. Es gibt ja verschiedene Entgiftungskuren für den Körper, so Teekuren, die man dann macht, um seinen Darm und seinen zu entgiften. Fasten zum Beispiel ist auch eine Möglichkeit, den Körper zu entgiften. In der Regel solltest du das aber machen, damit du näher an Gott kommst, ne? Aber du solltest es auch machen, um deinen Körper zu entfassen. Es gibt auch verschiedene Dinge, die man nehmen kann. Fermentierte Pomelos zum Beispiel oder Pflaumen oder sowas. Da sage ich dir, solltest du auf jeden Fall aufpassen, wenn du sowas tust und dich damit befassen. Entgiftung ist grundsätzlich gut für den Körper. Aber ich spreche heute von einer geistlichen Entgiftung. Wie kannst du deinen Körper, dein Leben geistlich gesehen entgiften und von diesem Zustand wieder in einen Zustand kommen, der dir Freiheit schenkt? Und wir lesen in Matthäus 18 von einer Bibelstelle, in der die Jünger sich auch darum bemühen und fragen, hey, wie kann ich denn vergeben? Jesus, kannst du uns ein bisschen dazu aufklären? Und wir lesen in dieser Stelle ab Vers 21, dann kam Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft soll ich jemanden vergeben, der mir Unrecht tut? 7-mal? Nein, antwortet Jesus. 70-mal 7-mal. Petrus kommt hier zu Jesus und stellt ihm eine Frage. Weil es in diesem Kapitel 18 schon ein bisschen darum geht, was es bedeutet, miteinander zu leben. Jesus gibt hier oder spricht auch von Gemeindezucht zum Beispiel. Wie sollten wir mit Brüdern und Schwestern umgehen, die in Sünde leben? Ne? Dass wir sie ansprechen sollen, dass wir es nicht einfach übersehen sollten, weil uns der andere so wichtig ist, dass wir in einer Wahrheit und in einer Liebe den Nächsten konfrontieren sollten. Und er gibt uns auch eine Anleitung dahin, wie es geht. Und sagt auch, da wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das bezieht sich natürlich in der Form, dass Jesus unter uns ist, aber es bezieht sich auch darin zu uns oder befasst sich auch damit, dass wenn Jesus Christus unter uns ist, in unserem Leben etwas passiert, passieren muss, dass wir einen Fortschritt in unserer Jüngerschaft machen, dass wir einen Fortschritt auf ihn zumachen, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und da kommt Petrus auf die Idee zu fragen und natürlich auch immer ein bisschen so zu protzen, denn der kommt und was, ey Jesus, wenn irgendeiner was Böses tut, mir, wie oft soll ich ihm vergeben? Und jetzt kommt's, er sagt 7-mal. Ich würde behaupten, dass hier Menschen unter uns sind, dass wenn dir ein einziges Mal etwas Böses angetan wird, dass du den Kontakt abbrichst, WhatsApp-Kontakt blockierst, bei Instagram, wo auch immer du die Person hast, wahrscheinlich nie wieder sehen möchtest und komplett den Kontakt abbrechen willst, weil die Person hat dir etwas Böses angetan. Ich würde behaupten, das betrifft uns hier und da immer wieder oder hat uns vielleicht in unserem Leben betroffen. Und jetzt kommt Petrus und sagt, sollen wir 7-mal vergeben? Ich sag dir, wenn Axel mir 6-mal was Böses antun würde, ich würde mir überlegen, ob ich nochmal was mit ihm zu tun haben will. Und deswegen kommt Petrus mit dieser Frage der 7 auf, weil 7 steht auch für in der Bibel für die Zahl der Vollendung, Perfektion. Und jetzt kommt Jesus und sagt, nee, reicht nicht aus. 7 mal 70. Also wer gut rechnen kann, weiß, das ist 490 Mal. Und das ist jetzt nicht wie ein Strichlistensystem, was du führst. Ja, mein Ehemann hat mir schon wieder was Böses angetan, jetzt mache ich noch einen Strich. Meine Ehefrau hat mir was angetan, noch einen Strich, jetzt habe ich ihr nochmal vergeben. 489. Nächstes Mal Scheidung. Kein Pardon mehr, keine Entschuldigung. 490 Mal hat Jesus gesagt. Einige sind da ein bisschen schneller, weil die sagen, hey, in anderen Übersetzungen heißt es 70 Mal. Also 77 Mal, da bin ich nicht dabei. Nein, nein, Jesus will einfach nur sagen, unbegrenzt. Er ruft uns auf zu einer unbegrenzten Anzahl an Vergebungen, die wir üben sollen. Wir sollen kein Limit haben, wir sollen keine Grenze haben. Wir sollen immer wieder bereit sein zu vergeben. Und es bedeutet nicht einfach nur Strichliste, sondern es bedeutet ein Lebensstil der Vergebung. Ein Lifestyle zu führen, in dem Jesus, meine Connection zu Jesus, das Entgiften meines Lebens, meiner Seele mir wichtiger und bedeutsamer ist als irgendwie mein Recht. Es bedeutet nicht, dass ich der Person, die mir etwas Schlimmes angetan hat, vergebe und dann wieder Best Friend bin mit der Person. Es gibt Momente und die sind auch gut, wo man einen Cut ziehen muss mit gewissen Personen, wo man auch nichts mehr zu tun haben muss mit diesen Personen. Aber es bedeutet, ich schaue auf diese Situation, ich schaue auf das, was mir angetan wurde und es schmerzt mich nicht mehr, weil ich losgelassen habe. Ich habe die Person losgelassen, ich habe die Situation losgelassen, ich habe den Schmerz losgelassen, der mir angetan wurde und ich lebe ein freies Leben, weil Gott für mich gestorben ist, weil er mir ein freies Leben geschenkt hat. Ich habe jahrelang beim Bestatter gearbeitet und durfte viele Gespräche mit Menschen führen, die kurz vor ihrem Tod standen. Und ich sag dir, die Leute, die in Unvergebung gelebt haben, die Bitterkeit in ihrem Leben erlebt haben oder auch darin gelebt haben und nicht losgelassen haben, das hast du denen in jeder Pore ihres Lebens angesehen. Mit dem, was sie gesagt haben. Weil da kommen die Kinder nicht mehr zur Beerdigung, da kommt die Schwestern und die Mütter oder die Vätern oder wer auch immer nicht mehr zur Beerdigung. Die haben einen Lebensstil gelebt, in dem Verletzung nicht ausheilen durfte, in dem Vergebung nicht stattfinden konnte und durften am Ende ihres Lebens dastehen, wo kaum jemand aus der Familie mehr zum letzten Abschied nehmen gekommen ist. Ey, das ist kein Leben, was ich mir für mich wünsche. Das ist kein Leben, in dem ich leben möchte, in irgendeiner Art und Weise. Und ich weiß nicht, wie es dir heute hier geht, aber ich kann mir vorstellen, das möchtest du auch nicht für dich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Vergebung, dieses Wort Vergebung nicht nur kennen, sondern es auch leben. Amen? Denn ohne Vergebung ist ein Miteinander nicht möglich. Hey, ohne Vergebung ist euer Gemeinschaftsraum ziemlich nutzlos. Weil da trefft ihr euch und alle denken sich, mit dem möchte ich aber nicht zusammensitzen. Der hat mir schon mal was getan. Hey, Gemeinde ist so ein krasses Wunder Gottes. Gemeinde ist ein unglaubliches Wunder Gottes. Weißt du warum? weil wir sind alle so unglaublich unterschiedlich. Nicht nur von unserem Altersdurchschnitt her oder Altersunterschieden, sondern auch von dem, wie wir sind. Und es kann funktionieren, dass diese ganzen unterschiedlichen Menschen zusammenkommen und miteinander gemeinsam auf den einen schauen, der am Kreuz alles bezahlt hat für dich und für mich und wir gemeinsam unterwegs sein können. Und da, wo Verletzungen geschehen, da kann man wieder zueinander kommen, sich Vergebung aussprechen und gemeinsam wissen, hey, wir gehen trotzdem diesen Weg gemeinsam weiter. Hey, Vergebung hat eine Kraft, die uns verbindet. Und ohne Vergebung ist diese Verbindung nicht möglich, das Miteinander nicht möglich. Und ohne Vergebung ist auch innere Heilung nicht möglich. Vielleicht denkst du, ja, aber meine Verletzung, ach, das ist schon 50 Jahre her, Jascha. Du bist noch ein junger Bursche. Komm du mal in mein Alter. Zeit heilt alle Wunden. Ich glaube, das ist eine der dämonischsten Aussagen, die es gibt. Zeit heilt gar nichts. Nur eine Entscheidung heilt etwas. Eine Entscheidung zu vergeben und diese Vergebung und diese Entscheidung zu treffen für das Leben. Zeit deckt nur etwas drüber. Teppich um Teppich. Kennst du das? Ich weiß nicht, vielleicht kommst du auch aus einer Familie, wo der Teppich immer hochgenommen wurde und die Streitigkeiten drunter gepackt wurden. Aber irgendwann, weißt du, war so eine Kuhle. Jedes Mal, wenn du dir begegnest und aneinander vorbeiläufst, stolperst du über diese Kuhle, weil da der ganze Dreck immer nur drunter. Und irgendwann knallt es und dann kommt alles hoch und Familien können sich nicht mehr begegnen. Kinder haben Streit mit Eltern, Eltern haben Streit mit Kindern. Ich glaube nicht, dass es ein Lebensstil ist, den wir führen wollen. Deswegen ist es wichtig zu wissen, die innere Heilung ist möglich dann, wenn wir Vergebung aussprechen und uns entscheiden zu vergeben. Amen. Ich glaube, dass wenn wir nicht vergeben, der Segen Gottes nicht durch unser Leben fließen kann. Ich bin mir ziemlich sicher. Warum? Weil Gott möchte dich zum Segen benutzen für andere Menschen. Richtig? Er möchte dich zum Segen setzen. Er möchte dich gebrauchen, dass sein Wort in diese Welt kommt. Er möchte dich gebrauchen, dass sein Charakter, seine Kultur, das, was er uns gegeben hat, so wie er uns befohlen hat, Menschen zu dienen, mit ihnen unterwegs zu sein, dass das ans Tageslicht kommt. Du und ich, wir sind berufen, Zeugen Gottes zu sein in dieser Welt, sein Licht zu verkörpern, Salz und Licht auf dieser Welt zu sein. Aber ich frage mich, hey, wenn deine Seele so aussieht, wie willst du Salz und Licht sein? Wie willst du Segen sein für andere Leute? Wie willst du das, was aus deinem Becher kommt, was aus deinem Leben fließt, in andere Leben fließen lassen, wenn es gar keiner haben möchte? Interessanterweise, und das sollte uns zu denken geben, möchten die meisten Menschen mit bitteren Leuten ehrlich gesagt recht wenig zu tun haben. Weil aus ihnen fließt nur Gift heraus. Aus ihnen fließt die ganze Zeit nur raus, wer mir alles Böses angetan hat und dass ich niemandem vertrauen kann und dass doch alle böse sind und dass doch keiner gut ist. Ja, nur Gott ist gut. Ja, genau, nur Gott ist gut. Ich vertraue auch niemandem mehr. Und so haben meistens bittere Leute, ehrlich gesagt, recht wenig Kontakt mit anderen Leuten. Beziehungsweise es ist sehr anstrengend, mit bitteren Leuten unterwegs zu sein. Und ich habe mir für mein Leben gesagt, ich möchte nicht bitter werden. Gott, egal was ist, aber hilf mir in meinem Leben niemals bitter zu werden. Und dazu braucht es Demut, dazu braucht es eine Entscheidung, dazu braucht es eine Bereitschaft, auch Gott an allererste Stelle zu stellen. Immer wieder Gott auch zu fragen, Herr, ich möchte, dass mein Leben zum Segen für dich sein kann, zum Segen für dich werden kann. Hilf du mir dabei. Jesus führt auch nach der Erzählung ein Gleichnis hinzu, um seinen Jüngern was zu verdeutlichen, um etwas weiterzugeben und zu verdeutlichen, wie sie unterwegs sein sollten und was es auch Gott bedeutet, in Vergebung zu leben. Und das lesen wir weiter ab Matthäus 18, 23 bis 35. Und dafür würde ich dich, Axel, bitten, wenn du mir mein Wasser geben könntest. Ich habe gerade so ein Kratzen im Hals und bevor ich hier... Vielen, vielen Dank. Sag mal zu deinem Nachbar, du sollst vergeben. Wir können das nie oft genug sagen. Du sollst vergeben. Dankeschön. Wir lesen weiter ab Matthäus 18, 23 und da bis 35. Deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende. Er, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, sollten verkauft werden, um damit seine Schuld zu begleichen. Jesus bringt hier ein Beispiel an, ein Gleichnis an und sagt, deshalb kannst du das Himmelreich mit einem König vergleichen. Und er führt Folgendes fort. Der König ist Gläubiger und hat Leute, Verwalter, die ihm Geld schulden. Und weil dieser Verwalter dieses Geld nicht zurückzahlen kann, entscheidet dieser König nun aufgrund seines Standes, aufgrund seines Rechtes, weil er nun eben das Recht dazu hat, diesem Verwalter jetzt an den Kragen zu gehen. Und er will seine Frau, seine Kinder und alles, was er besitzt, verkaufen, damit zumindest ein Teil seiner Schuld beglichen werden kann. Du kannst dir jetzt vorstellen, die Schuld, die der Typ hatte, war ziemlich hoch. Okay? Wenn sogar die Frau, die Kinder und alles, was er besaß, verkauft werden müssen, um einen Teil dessen zurückzuzahlen, was er dem König schuldet. Und so geht's dann weiter. Doch dieser Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn, Herr, hab doch Geduld mit mir. Ich werde auch alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, packte ihn am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub. Hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, solange bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hatte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Das ist schon eine ausgezeichnete Geschichte, ne? Das perfekte Beispiel darin, wie es leider oft so der Fall ist. Er wird freigelassen aufgrund der Gnade, die der König und des Mitleides, die der König mit ihm hat. Er lässt ihm seine ganzen Schulden. Und da kommt ein anderer, der ihm ein bisschen schuldet, nicht ansatzweise so viel, wie er dem König schuldet. Und er tut das mit ihm, was er eigentlich verdient hätte. Lässt ihn ins Gefängnis schmeißen. Und natürlich ist diese Tat nicht unbemerkt. Sie wird von den Verwaltern gesehen, vom König. Sie sind außer sich. Und dann geht's weiter ab 32. Da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schuld erlassen hatte, und sagte zu ihm, du herzloser Diener, ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du da nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben? So wie ich Mitleid mit dir hatte. Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Genauso, und das sagt Jesus jetzt, wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Unsere Nachfolge zu Jesus verpflichtet uns zu einem Lebensstil der Vergebung mit Brüdern und Schwestern. Herr, ich bin heute hier, um mit dir darüber zu sprechen, wie wichtig es ist, als Christ, als Nachfolger in Vergebung mit unseren Brüdern und mit unseren Schwestern zu leben. Nicht nur die, die wir lieben, sondern auch die, die wir nicht lieben. Weil es wichtig ist, zu vergeben, weil es Gott wichtig ist, zu vergeben. Und das ist ein Sinnbild dessen, was Jesus Christus am Kreuz für dich und für mich getan hat. Er ist am Kreuz für dich und für mich gestorben, damit deine Schuld, die du in deinem Leben hast, für die du hättest bezahlen müssen, für die du hättest aufkommen müssen, für die du das Gericht Gottes verdient hättest, ist er am Kreuz gestorben, damit wir frei sind von dieser Schuld. Denn er hat alles am Kreuz für uns bezahlt. Amen. Dass wir nun frei sein dürfen, unsere Schuld uns erlassen ist. Und so ruft dich Jesus Christus auch heute auf, sei ein Nachfolger, der in Vergebung lebt, der Vergebung angenommen hat in seinem Leben, die Vergebung des Kreuzes, die dir alle Schuld erlassen hat. Und gleichzeitig sei du auch jemand, der vergibt und loslässt, damit dein Leben nicht getrübt ist. Und ich würde bitten, dass die Person, genau, wie war dein Name nochmal? Maria? Miriam, Entschuldigung. Miriam, ich danke dir dafür. Leg einen Klangteppich und führe uns in eine geistlichere Atmosphäre noch. Und er ruft uns auf, in einem Vergebungslebensstil zu leben, damit du und ich erleben können, wie Gottes Wunder in unserem Leben Einzug nehmen können. Und Vergebung setzt die Wunder Gottes in deinem und in meinem Leben frei. Ich weiß nicht, ob du heute hier bist und sagst, ich glaube an Wunder oder ich glaube nicht an diesen Quatsch. Aber ich will dir eine Geschichte weitererzählen von einem Mann aus unserer Gemeinde. Dieses Zeugnis gibt es auch auf unserer YouTube-Seite, das kann man schauen, falls dich das interessiert und du das sehen möchtest, dann kannst du mich gerne fragen, aber ich möchte dir gerne das Zeugnis von Thiago weitergeben. Thiago ist ein Brasilianer, der bei uns in der Gemeinde ist, mit seiner Ehefrau. Sorry, Leute. Und Thiago ist vor knapp 5 Jahren aus Brasilien mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. Er erzählte, dass er in Brasilien Teil einer Gemeinde war, die eine Freizeit für Ehepaare organisiert haben. Sie sind zusammen zu dieser Freizeit gefahren und haben dort dran teilgenommen und saßen in der ersten Reihe. Und während sie in der ersten Reihe saßen, wurden sie von ihren Pastoren aufgerufen, nach vorne zu kommen, weil sie für ein Beispiel in der Predigt benutzt wurden. Und während sie das Beispiel waren, hatte die Pastorin einen Eindruck für die beiden und sagte, dass sie Vergebung aussprechen sollen. Dass in ihrem Leben eine Unvergebenheit ist, die sie aussprechen sollen und dass der ersehnte Wunsch nach einem Kind kommen wird, wenn sie in dieser Lebensstil leben und diese Vergebung aussprechen. Und so haben die beiden sich einen Termin gemacht als Ehepaar bei den Pastoren nach dieser Konferenz oder dieser Freizeit, haben mit ihnen darüber gesprochen und das auch offenbart und auch öffentlich gemacht, dass sie gerade einfach sehr herausgefordert sind, sowohl in der Ehe, aber auch vor allem finanziell, weil sie schon seit sehr langer Zeit versuchen, ein Haus zu verkaufen, was sie nicht loswerden und dass sie gerade einfach insgesamt sehr herausgefordert sind und auch irgendwie nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und in diesem Gespräch haben sie weiter darüber geredet und die Pastorin hatte dann ein weiteres Bild und sagte, hey, ich sehe, dass da weiterhin eine Vergebung ausgesprochen werden muss und ich will euch eben kurz bitten, darüber nachzudenken, wo es passiert ist. Und in dem Moment ist es über Thiago hergekommen, er ist in Tränen ausgebrochen und hat offenbart, dass er gegenüber seiner Mutter in Unvergebenheit lebt. Es ist jetzt nichts Dramatisches gewesen, aber etwas passiert, was ihn verletzt hat und er ihr noch nie diese Vergebung auch ausgesprochen oder zugesprochen hat. Und so haben sie gemeinsam gebetet in dem Moment. Er hat sich dafür entschieden zu vergeben, hat diese Entscheidung getroffen und dann sind sie nach Hause, haben weitergemacht, ganz normal und in der darauf kommenden Woche ruft plötzlich der Immobilienmakler an, sagt, hey, wir haben einen Interessenten, der wird gerne das Haus kaufen von euch. Am nächsten Tag ruft der Immobilienmakler wieder an und sagt, hey Leute, das Haus wird sofort gekauft. Es ist jemand mit Bargeld erschienen und will das Haus jetzt haben. Die brauchen das ganz dringend. Und so wurden sie das Haus innerhalb von einer Woche los, nachdem eine Entscheidung getroffen wurde. Und nicht nur das ermöglichte ihnen die Möglichkeit oder hat ihnen den Weg geöffnet, auch nach Deutschland zu kommen, im Vorfeld Arbeit zu finden. Und gleichzeitig sind sie schwanger geworden mit ihrem Sohn Pietro, der jetzt mittlerweile vor kurzem 4 Jahre alt geworden ist. Vergebung setzt Gottes Arm in Bewegung, lässt Wunder geschehen, öffnet die Schleusen des Himmels, sodass der lebendige Gott in deinem Leben Wunder geschehen lassen kann. Du kannst das Zufall nennen. Ich glaube nicht an Zufälle. Nicht bei dem Gott, dem ich nachfolge. Nicht bei dem Gott, mit dem ich schon einige Dinge erlebt habe in meinem Leben. Hey, wenn du Jesus Christus nachfolgst aus ganzem Herzen, seine Gebote hältst, nicht als eine Maßrichtung dahingehend, so und so sollst du leben. Und wenn du nicht so lebst, bist du nicht gut, sondern verstehst, dass es Gottes Liebesanweisung an dich ist, weil er sich wünscht, dass du ein Leben führst, in dem du nicht verbittert und vergiftet bist, dann verstehst du, dass Gott das Beste für dich will. Und ich möchte bitten, dass der Rest des Lobpreisteams auch auf die Bühne kommt. Gottes Prinzipien zu vertrauen bedeutet, sich voll und ganz auf ihn zu verlassen. In jeder Lebenslage. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, Jascha, aber du weißt immer noch nicht, was mir angetan wurde. Du hast keine Ahnung, was ich durchgemacht habe in meinem Leben. Du hast keine Ahnung, was für Schandtaten mir angetan wurden. Du hast keine Ahnung, was mir in meiner Kindheit passiert ist. Das stimmt, das weiß ich nicht. Aber ich kenne da jemanden, der es weiß und der dich trotzdem aufruft zu vergeben. Ich kenne da jemanden, der für dich und für mich gestorben ist an einem Kreuz, weil er dich so sehr liebt. Und dieser Name ist Jesus Christus. Er ruft dich auf, ihm kompromisslos nachzufolgen. Nicht auf deine Vergangenheit zu schauen. Auf ein Leben zu blicken, das er dir schenken möchte, weil er möchte, dass du ein Leben führst, was nicht vergiftet ist, sondern frei ist von jedem Einfluss. Er möchte, dass du in der wiederhergestellten Beziehung zu ihm stehst und dass du am Ende der Tage, und Jesus Christus wird wiederkommen. Er wird, und es wird nicht mehr lange dauern, ihr Lieben. Er wird wiederkommen. Er möchte, dass ihr gerettet seid, befreit seid, nicht unter dem Einfluss steht, sondern unter schlechtem Einfluss steht, sondern dass ihr befreit seid durch seine Liebe. Und wenn du anfängst zu vergeben, diese Entscheidung zu treffen, ist nicht alles gut sofort. Du siehst, das Wasser ist noch irgendwie trüb, aber wenn du anfängst, wirklich Vergebung auszusprechen, dann kommt Gottes Liebe in dein Leben und dann wird er hineinfließen und dann wirst du wieder sehen, wie du sauberer und sauberer wirst. Er kommt in dein Leben hinein und macht dich wieder vollständig rein. Und das möchte ich mit uns gemeinsam heute tun. Ich möchte diese Möglichkeit dazu geben. Und wenn du die Möglichkeit auch hast, dann steh doch gerne jetzt in diesem Moment mit mir auf. Vergebung ist wie Entgiftung für deinen Körper. Und Jesus vollbrachte vollständige Vergebung und vergab dir und mir all unsere Schuld am Kreuz. Und du kannst heute auch seine Vergebung annehmen. Du kannst heute seine Vergebung annehmen für das, was du getan hast. Und du kannst dich dazu entscheiden, zu vergeben dem, der dir etwas angetan hat. Er ruft dich auf, ein Leben zu leben, das frei ist von jeder Schuld, frei ist von jedem Gift, frei ist von jedem äußerlichen Einfluss. Er möchte, dass du ein Leben lebst, das gelingend ist. Amen. Warum? Weil Gott dich über alles liebt. Aber weil er dich so sehr liebt, ruft er dich auf. Tu diesen Schritt. Herr, wenn du heute hier bist und noch nie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, dann möchten wir jetzt gleich gemeinsam ein Gebet sprechen. Und das nennen wir Übergabegebet, weil wir unser Leben übergeben an Jesus Christus, in seine Hand. Und ich würde uns als ganze Gemeinde bitten, dieses Gebet gemeinsam zu sprechen, laut. Ich spreche es vor und ihr sprecht es nach. Und anschließend hast du die Möglichkeit, ein Handzeichen zu geben, wenn du dieses Gebet aus ganzem Herzen gebetet hast. Und für all diejenigen, die auch heute hier sind und sagen, hey, ich habe diese Unvergebung in meinem Leben. Ich merke ja schon, mein Leben ist nicht ganz klar. Da ist Bitterkeit, da ist Gift drin und ich möchte es loswerden. Hey, dann möchte ich dich ermutigen, triff heute diese Entscheidung. Nicht morgen, nicht übermorgen, triff sie heute und mach es dingfest mit Jesus. Vergebung ist ein Prozess, aber im allerersten Moment folgt diese Entscheidung, dass ich vergeben möchte. Und wenn du heute hier bist und hier stehst, dann möchte ich dich auffordern, das jetzt in diesem Moment zu tun. Und gib mir doch jetzt in diesem Moment ein Handzeichen, wenn du Vergebung aussprechen möchtest. Danke. Wer ist noch da? Komm, alle Hände hoch, die heute hier sind. Behalt sie kurz oben. Es ist nichts, wofür wir uns schämen müssten, sondern wir dürfen uns gegenüber Gott ausrichten. Er ist der, der uns die Kraft dazu gibt. Er ist der. Und ich möchte für euch jetzt erstmal einmal beten. Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der die Hand in diesem Moment hochgehoben hat. Herr, wir danken dir, dass du gut bist. Herr, wir danken dir, dass du alles am Kreuz bezahlt hast. Wir danken dir dafür, dass du voller Liebe und voller Gnade bist, Herr. Du hast alles am Kreuz bezahlt für uns, Herr. Wir sind frei von jeder Schuld, durch dich gerecht gemacht, teuer erkauft, Jesus. Herr, und wir sprechen Vergebung aus in diesem Moment. Herr, wir entscheiden uns zu vergeben in diesem Moment. Für jeden Einzelnen, der die Hand hochgehoben hat. Herr, da bete ich, dass du den Stachel aus dem Herzen ziehst. Herr, dass alte Wunden aufreißen dürfen, damit sie wieder vollständig geheilt sein können. Durch deinen Heiligen Geist, Jesus, Herr, sprechen wir aus, Gott, dass Heilung in diesem Moment geschehen soll. Herr, das Leben soll komplett wiederhergestellt und entgiftet sein. Durch deine Gnade sind wir frei, Jesus. Herr, und ich spreche diese Gnade aus über jeden Einzelnen, der in diesem Raum ist. Du bist gut, Jesus, in deinem Namen. Amen. Und jetzt für all diejenigen, die heute ihr Leben Jesus geben möchten, lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Alle sprechen mir nach. Herr Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Sei mein Herr. Sei mein Retter. Ab jetzt folge ich dir nach. Bis ans Ende, Jesus. Ich danke dir für mein Leben. Du bist gut. In deinem Namen. Amen. Hey, können wir mal allen applaudieren, die diese Entscheidung für sich persönlich getroffen haben. Und wenn du heute hier bist und diese Entscheidung oder dieses Gebet aus ganzem Herzen gebetet hast, eventuell vielleicht als Erneuerungsgebet, es war auch ein Eindruck da, dass da jemand ist, der sich nicht traut, wieder nah an Jesus ranzugehen, oder das allererste Mal, hey, dann gib uns doch jetzt in diesem Moment ein Handzeichen, wenn du hier bist. Danke. Ist noch jemand da? Und ich würde dich bitten, nach oder in dem Lobpreislied, was wir jetzt gleich gemeinsam noch singen, einmal nach vorne zu kommen. Ich möchte gerne für dich beten. Und für alle anderen, die noch Gebet brauchen, steht als Beter zur Verfügung. Kommt doch gerne nach vorne. Lasst euch die Hand auflegen und für euch beten. Dankeschön euch. Lasst uns gemeinsam auf Jesus Christus ausrichten.